Chefin, bitte in OP.
Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo Mandy.
Hallo, ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind.
Außerdem begrüße ich hier im Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg die unvergleichliche Anna Kemper vom Zeitmagazin.
Oh, das ist ja süß. Vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen.
Ich bin Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und ich freue mich auch sehr auf diese 35. Folge unserer Sprechstunde. Heute wird sich hier alles um ein ganz wichtiges Thema im Leben vieler Personen mit Uterus drehen, der Fruchtbarkeit, auch Fertilität genannt, und dem Kinderwunsch. Betrachten wir dazu vielleicht nochmal das Leben unserer imaginären Frau, die wir hier im Güncast regelmäßig begleiten. Sie ist ja mittlerweile so Anfang 30 und manchmal denkt sie so, wie geht's eigentlich meinen Eizellen? Und wenn ja, wie viele habe ich eigentlich noch? Und wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, könnte ich dann eigentlich schwanger werden? Und wenn ja, wie lange würde das wohl dauern?
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel, aus der Welt, aus der Weltstadt.
Ja, Mandy, Esther, kleiner Transparenzhinweis. Wir haben alle Kinder und kennen da ja dieses zwickmühlig diffuse Gefühl, das einen in diesem Alter überfallen kann, aus erster Hand. Also schließlich ist das ja eine Entscheidung, die so grundsätzlich das Leben verändert wie keine andere. Und das ist dann halt so ein Cocktail aus, bin ich bereit, soll ich es wagen, ändert sich dann nicht mein ganzes Leben und will ich das überhaupt? Und natürlich der Klassiker, wäre der Partner oder die Partnerin an meiner Seite eigentlich ein gutes Elternteil?
Also Husband Material, wie neulich meine Freundin Anne gesagt hat.
Ja, oder habe ich dann plötzlich zwei Kinder an der Backe, denen ich morgens die Unterwäsche rauslegen und die Schuhe binden muss?
Ja, dann stellt sich auch schon die Frage ganz grundsätzlich, ob es überhaupt Kinder braucht.
Also ich finde Kinder erstmal gut, weil wir drei waren ja auch mal welche. Und wärt ihr also nicht geboren worden im Speziellen, hätte ich euch schon auch vermisst.
Ja. Oh, danke. Will ich natürlich auch.
Ja.
Danke. Aber wie war das denn bei euch? War euch immer klar, dass ihr Kinder haben wollt, oder wie ist es euch da ergangen?
Nö, also ich wollte ganz lange keine Kinder haben, beziehungsweise habe mich gar nicht so richtig mit meinem möglichen Kinderwunsch auseinandergesetzt. Ich war zum Beispiel auch mal Babysitterin in meinen 20ern und fand es immer super nervig. Also auf die Kinder von anderen aufzupassen, fand ich ganz, ganz furchtbar und dachte mir so, oh Gott, zum Glück habe ich damit noch nichts zu tun. Aber irgendwann dann so mit Mitte 30 war ich dann schon auch plötzlich ziemlich interessiert daran, mal auszuprobieren, wozu so ein weiblicher Körper eigentlich so in der Lage ist.
Ja, nö, ich fand Kinder immer relativ unterhaltsam und dachte ja so, zwei, drei Kinder, das wäre schon ganz schön. Und du, Anna?
Ja, ich hatte nie so diesen intuitiven Kinderwunsch, also was viele Frauen ja erzählen, dass sie, wenn sie Babys sehen oder schwangere Frauen sehen, denken, oh, das will ich auch, dieses total irrationale Gefühl, das habe ich überhaupt gar nicht gehabt, obwohl ich Kinder eigentlich immer mochte. Und deswegen war das für mich auch irgendwie schwierig, weil ich das nicht so emotional entscheiden konnte, sondern irgendwie rational. Und da habe ich mich lange extrem schwer mitgetan und dann ja auch erst sehr, sehr spät ein Kind bekommen.
Also viele, die sich so mit ihrem Kinderwunsch auseinandersetzen, machen sich ja womöglich vorher Gedanken über ihre Beziehung. Und man liest ja auch immer wieder, dass sich gerade in den ersten zwei Jahren nach der Geburt eines Kindes viele Paare trennen.
Ja, da gibt es eine groß angelegte Studie zu dem Thema und unter dem Motto »Machen Kinder glücklich«, die wurde so europaweit durchgeführt und hat über 1 Million Menschen befragt. Und da kam raus, ja, Kinder machen glücklich, aber nur unter bestimmten Bedingungen.
Und welche Bedingungen sind es?
Diese Bedingungen sind erstens ausreichend Geld. Also wenn Eltern trotz Kindern genug Geld haben, um ihre Rechnung zu bezahlen, dann tragen Kinder zum Glücklichsein bei. Wenn man finanzielle Sorgen hat, dann werden Kinder auch schnell zu so einem Sorgenfaktor und machen weniger glücklich. Laut der Studie bereiten Kinder unter 10 Jahren auch mehr Freude als Kinder zwischen 10 und 14 Jahren.
Oh, das wage ich echt zu bezweifeln. Also so 2- bis 3-Jährige können ja auch wahnsinnig anstrengend sein, meiner bescheidenen Erfahrung nach jedenfalls. Wohingegen man sich mit 10-Jährigen schon ganz gut unterhalten kann, ja, und aber, ins Kino gehen kann. Und
aber so mit 13, wenn die Pubertät kommt, wird es vielleicht auch wieder ein bisschen schwierig.
Das Zeitfenster sehr klein.
Ja, und dann hat die Studie herausgefunden, je älter die Eltern, desto unglücklicher machen also die Kinder, könnte man zusammenfassen. Also, dass Eltern unter 45 Jahren sind glücklicher als Eltern über 45 Jahren.
Ah, schön, dann habe ich ja noch 11 glückliche Monate vor mir.
Genieße sie, du solltest jetzt gehen, Anna.
Absolut.
Dann auch sehr interessant, das ist der vierte Punkt, den diese Studie herausgefunden hat, dass verheiratete Paare mit Kindern glücklicher sind als ohne Kinder. Und das gilt aber nur für Paare, die gemeinsame leibliche Kinder haben, also die diese Kinder auch gemeinsam produziert haben.
Also aus meiner Sicht ist ja Glücksempfinden nicht nur eine sehr individuelle Sache, sondern vor allem eine total schwankende Sache. Also ich bin auf jeden Fall deutlich glücklicher an einem Morgen, wenn mein Kind nachts keinen Pseudokrepustenanfall hatte und ich sehr schön durchgeschlafen habe. Und ich bin natürlich auch wesentlich glücklicher, wenn ich weiß, dass ich für mein Kind eine liebevolle Kita-Betreuung habe.
Ja, total, finde ich auch. Es gibt auch noch eine weitere ganz interessante Studie aus Deutschland, nämlich das 2008 gestartete Beziehungs- und Familienpanel Pairfam. Das ist eben auch so eine riesengroße angelegte Studie, Längsschnittstudie zur Erforschung von partnerschaftlichen und familiären Lebensformen in Deutschland. Und da heißt es ganz interessant, traditionsgemäß gelten Kinder als größtes Glück. Aber heute gibt in Deutschland eine deutliche Mehrheit der Befragten an, sie wären mit ihrem Leben auch ohne Nachwuchs zufrieden. Und statistisch gesehen machen uns Kinder in dieser Studie nicht glücklicher. Und wie sich die Lebenszufriedenheit von Eltern entwickelt, hängt vor allem vom Einkommen, vom Alter und von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Und was man auch sagen kann, dass in Deutschland eine schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf einer der Knackpunkte zu sein scheint. Weil besonders berufstätigen Müttern schlägt diese Doppelbelastung deutlich aufs Glücksgefühl und auf die Psyche auch. Man sieht also, gesellschaftliche Strukturen spielen bei Glück und Zufriedenheit eine sehr große Rolle.
Also unsere imaginäre Person treibt das auch um und sie fragt sich, wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? Arbeit, Kind und wo bleibe ich denn eigentlich selbst und wo bleiben wir als Paar?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich gerade als Paar darauf vorbereitet, wie das Leben mit Kind so laufen soll. Also wie ist das Finanzielle, wie machen wir das mit der Elternzeit oder wie teilen wir uns die ganze Care-Arbeit? Weil, also ich glaube, da kann es böse Überraschungen geben, wenn man das nicht tut. Habt ihr mal von dem Paar gelesen, dass sich die gesamte Care-Arbeit in so einer Excel-Tabelle aufteilt und alles aufschreibt?
Ich habe das auch gelesen.
Ja, das finde ich deswegen auch vor allen Dingen faszinierend, weil ich persönlich Excel-Tabellen so sehr hasse und sie bis heute nicht bedienen kann, dass das für mich ein eigentlicher Vollzeitjob wäre, diese Care-Arbeitstabelle zu machen. Aber ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, weil wichtig ist ja eben diese Care-Arbeit sichtbar zu machen, denn sie ist ja deswegen unsichtbar, weil man sie einfach so macht, ohne groß drüber zu reden. Wenn man das alles auflistet, wird auf einmal sichtbar, aus wie vielen kleinteiligen Schritten eben diese ganze Mental Load, die wir täglich so rumtragen, überhaupt besteht. Ne? Dann steht dann eben nicht nur da Kindergeburtstag, sondern eben auch Geschenke besorgen, Mitgebsel besorgen, Einladungen schreiben und all diese Teilschritte, die sich subsumieren unter dem Oberbegriff Kindergeburtstag. Trotzdem, in der Praxis wird es natürlich dann nicht ohne Spaß abgehen, wenn da jetzt Leute schreiben, wer wann den Müll rausgebracht hat, einkaufen gegangen ist und den Geschirrspüler ausgeräumt hat. Das ist ja schon eigentlich ein bisschen merkwürdig.
Ich fand es am Anfang auch ein bisschen verrückt, aber man muss gar nicht so die schlecht gelaunten, streitenden Paare aus dem eigenen Umfeld angucken, die sich dann über ungleiche Care-Arbeitsverteilung auseinandersetzen, sondern einfach mal so nüchterne Statistiken. Und da gibt es vom Familienministerium eine sehr schöne Analyse zum Gender Care Gap.
Ja, Mandy, genau. Der Gender Care Gap, also der unterschiedliche Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Und da liegen die Frauen ausnahmsweise mal vorn. Das kann man alles auch auf der Homepage von dem Ministerium nachlesen. Dort wird nämlich gesagt, dass Care-Arbeit sämtliche Arbeiten im Haushalt und Garten umfasst und die Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement und unbezahlte Hilfen für andere Haushalte. Sogar die Anfahrtszeiten werden bei der Berechnung des Gender Care Gaps mit einbezogen. Zu Recht, wie ich finde.
Und das statistische Gender Care Gap beträgt 52,4%. Also das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. Das ist fast ein ganzes Fußballspiel, Leute. So leisten Männer pro Tag im Schnitt 2 Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit. Bei Frauen sind es 4 Stunden und 13 Minuten.
Ja, und unsere junge, imaginäre Frau, die wir hier im Güncast begleiten, die ist in Gefahr, weil die größten Unterschiede beim Gender Care Gap sich bei den 34-Jährigen zeigen. In dieser Altersgruppe beträgt der Gender Care Gap sogar 110%. Das heißt, Frauen verbringen durchschnittlich täglich 5 Stunden und 18 Minuten mit Care-Arbeit. Die Männer, die dazu gehören, dagegen nur 2 Stunden und 31 Minuten. Und in dem Alter haben natürlich viele Familien kleine Kinder und diejenigen, die sich um die Kinder kümmern und beruflich zurückstecken, sind dann die Frauen. Und ich finde das richtig krass alles und frage mich, auf welcher Basis die Frau bis zu 110% mehr Care-Arbeit oder mehr Arbeit im Haushalt erledigt. Und ich kann dafür keinen Grund finden.
Ja, so Folge zu Ende. Schwanger werden geht nicht. Fertilität ist irrelevant. Wir können einpacken, nach Hause gehen. So geht's irgendwie nicht.
Na, jetzt warten wir mal. Also sagen wir doch mal, unsere junge Frau überlegt sich das alles ganz, ganz genau. Sie hat eine Partnerin, die Bewusstsein für die ungerechte Verteilung der Care-Arbeit hat. Und beide haben sich geschworen, eine Beziehung auf Augenhöhe und mit Gleichberechtigung zu führen. Esther, können wir dann vielleicht doch fortfahren? Und zwar mit dem Thema, was für die Erfüllung des Kinderwunsches letztendlich essentiell ist, nämlich der Fruchtbarkeit?
Ja, okay, wir machen weiter, aber an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, ohne jetzt zu Oma-mäßig rüberkommen zu wollen, aber Augen auf bei der Partnerinnenwahl, Leute. Also am besten, man checkt vorher schon mal, mit wem man es da zu tun hat und wie der oder die so drauf ist. Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, das haben wir gerade schon gesagt, sich zusammenzusetzen und sich in Ruhe zu überlegen, wie dann eben so ein Alltag mit Baby oder auch später mit Kleinkind und Schulkind aussehen kann. Ja. Also unsere junge Frau fragt sich jetzt hier an dieser Stelle, kann ich eigentlich selbst was tun, um meine Fertilität beizubehalten oder womöglich sogar noch zu steigern? Und was muss ich beachten, wenn ich plane, in naher Zukunft ein Baby zu bekommen?
Danke auch euch, lieben HörerInnen, dass ihr euch mal wieder so intensiv mit unserer kleinen Instagram-Umfrage beschäftigt habt. Wir hatten euch ja diesmal gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Fertilität habt. Und das Spektrum eurer Fragen beleuchtet auch schon ganz gut die Größe und Relevanz dieses Themas.
Eine ganz wichtige Frage, die ihr uns gestellt habt, lautet zum Beispiel, wie stelle ich überhaupt fest, dass ich fruchtbar bin? Und zwar jetzt ohne, dass ich gleich zum Beweisantritt schwanger werden muss.
Ja, danke für diese sehr gute Frage. Also erstmal gilt, wenn man gesund ist und regelmäßige Zyklen hat, und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, wie wir gesund bleiben können, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es auch mit der Fruchtbarkeit alles klappt und in Ordnung ist. Und soll ich an dieser Stelle noch mal kurz das Eizellenreservoir erklären?
Warte, ich überlege, ob ich es hinbekomme. Also, das war doch so, ein Mädchen wird bereits mit einer gewissen Anzahl Eizellen geboren.
Ja, wie viele?
So 400.000.
Ja, zu Beginn der Pubertät ungefähr. Und bei der Geburt sind es aber ein paar Millionen.
Wie, warte mal ganz kurz. Also das heißt, dass schon ein kleines, frisch geborenes Mädchenbaby 1 Million Eizellen in sich trägt?
Ja, genau. Also bizarrerweise ist es so, wenn man jetzt selber schwanger ist mit einer Tochter, dann hat die schon die Eizellen von der potenziellen Enkeltochter im Bauch.
Und dem Enkelsohn.
Ja, genau.
Ist ja Wahnsinn.
Also sie hat schon die Enkelkindermaterialien dabei sozusagen. Aber von diesen gespeicherten Eizellen reift natürlich nur ein ganz kleiner Teil heran. Also so viele, wie es Zyklen im Leben der Frau gibt. Also insgesamt ungefähr 400, wenn man nicht seinen Eisprung verhindert. Und die können dann wiederum befruchtet werden. Und klar, die Zahl der Eizellen nimmt dann im Laufe des Lebens ab.
Einfach, weil man ein begrenztes Reservoir zur Verfügung hat.
Ja, genau. Weil bei jedem Eisprung auch mehrere heranreifen und dann werden das insgesamt quantitativ weniger.
Und hört auch dazu gerne nochmal in unsere Folge zu Social Freezing rein, wo wir erklärt haben, was eigentlich die Vor- und Nachteile dieser Methode sind, dieser Methode der Eizellenentnahme und Lagerung, die vielleicht für manche in Frage kommt, die ihren Kinderwunsch aufschieben wollen und eben dieser Endlichkeit der Eizellenproduktion zuvorkommen wollen.
Nochmal zurück zu der Frage unserer Hörerin. Also wie stellt sie denn jetzt fest, dass sie fruchtbar ist?
Ja, da würde sie erstmal ganz einfach anfangen und also eine Zyklus-App zum Beispiel oder irgendeine Dokumentation für ihren Zyklus haben. Und wenn sie die Fruchtbarkeit, die eigene, dann schon einschätzen möchte, dann kann sie Zervixschleim oder Eisprungtests nutzen.
Welche Rolle spielt denn der Zervixschleim dabei, Mandy?
Ja, der Zervixschleim, der wird auf Spinnbarkeit untersucht. Das haben wir in einer der ersten Folgen schon mal getan. Also man würde dazu einen Finger in die Vagina stecken, idealerweise den Zeigefinger. Und dann ist da eben das Sekret in der Vagina, was ja aus der Zervix kommt, also aus dem Gebärmuttereingang. Da ist es an dem Finger und diesen Zeigefinger würde man dann an den Daumen drücken und dann wieder auseinanderziehen und dabei entsteht so ein Faden. Und dieser Faden, der wird dann eingeteilt in Spinnbarkeit. Also wenn der Faden sich so schön zieht und dann einfach so ein langer Faden entsteht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man fruchtbar ist an diesem Tag.
Okay, und Eisprungtest, das sind ja diese ganz einfachen Urintests, die man in der Drogerie bekommt.
Mhm, die kann man sich überall kaufen. Das sind so einen kleinen Test, so Streifen. Da macht man Urin drauf und dann zeigt dieser Test an, ob man seine fruchtbaren Tage im Zyklus hat oder nicht. Da wird der LH-Peak gemessen, also die Größe des LHs. Das ist ja dieses Hormon, was die Eizellen heranreifen lässt. Und das kann man eben im Urin nachvollziehen.
Und damit man jetzt nicht in einem Zyklus irgendwie 20 Tests verbraucht, Mandy, also an welchen Tagen denn ungefähr, wenn ich diese Zyklus-App nutze, kann ich denn mit diesen Tests anfangen, dass das Sinn ergibt oder erfolgversprechend ist?
Aha. Also man weiß das so ungefähr immer, wenn man die Länge seiner Zyklen weiß, dann kann man die einfach halbieren. Also wenn man jetzt selber einen 26-Tages-Zyklus hat, dann einfach durch zwei teilen, dann wäre Tag 13 zum Beispiel ein guter Tag, dass man um den 13. Zyklustag eben diese Urintests durchführt. Oder man nimmt Zykluslänge minus 14. Das kann man auch machen, weil diese zweite Zyklusphase ist immer relativ stabil. Und dann hat man ungefähr den Tagesbereich, wo der Eisprung stattfinden könnte.
Okay, das sind dann die Grundlagen. Wenn der Zyklus regelmäßig ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Aber wenn er unregelmäßig ist, kann es auch komplett normal sein. Also was kann denn unsere Frau sonst noch tun, um ihre Fertilität einzuschätzen?
Ja, sie kann natürlich erstmal die Gynäkologin ihres Vertrauens aufsuchen und mit ihr besprechen, wie die Zyklen sind und dann auch einen Ultraschall durchführen, um zu gucken, sieht man da in den Eierstöcken die kleinen Follikel, also die Eizellen, die kann man unter Umständen sehen. Und dann kann man auch Blutwerte bestimmen, und zwar FSH, LH und AMH.
Was verbirgt sich denn dahinter?
FSH und LH, die haben wir hier schon ab und zu mal bewegt. Diese Hormone, die kommen aus dem Gehirn und sorgen dafür, dass der Eierstock Hormone überhaupt produziert. Also die sind sozusagen ein Zeichen auch dafür, wie der Eierstock funktioniert. Und AMH ist ein Zeichen dafür, das Anti-Müller-Hormon, wie viel Follikel noch im Eierstock übrig sind. Also ein quantitatives Zeichen. Das wird direkt aus so einem kleinen Vorläufer-Eizellen gebildet und spiegelt also die Anzahl der möglichen Eizellen im Eierstock wider.
Also ich kann da natürlich nicht die genaue Zahl bestimmen, aber ich weiß, dann sind noch viele da oder sinkt das rapide?
Ja, genau. Also man kann damit messen, ob man jetzt noch 10, 20 Jahre hat, unter Umständen schwanger zu werden, oder ob die Zeit kürzer ist, weil die Anzahl der Eizellen einfach nicht so wahnsinnig hoch ist. Heißt aber nicht, dass man nicht komplett normal schwanger werden kann, wenn diese Hormonwerte verändert sind. Die sind so ein bisschen ein Wegweiser. Man muss sie vorsichtig interpretieren.
Aber Mandy, das sind ja jetzt schon sehr spezielle Untersuchungen. Wann ist es denn wirklich sinnvoll, das zu machen? Wirklich schon, wenn ich heute entscheide, ich möchte schwanger werden und dann gehe ich morgen zur Gynäkologin und lasse diese ganzen Werte untersuchen?
Normalerweise geht Frau ja immer erst dann zur Gynäkologin, wenn sie nach mehreren Zyklen nicht schwanger geworden ist. Also bei einer Anfang 30-Jährigen sinnvollerweise erst nach einem Jahr. Und in dem Jahr muss sie dann natürlich auch an den fruchtbaren Tagen Sex gehabt haben. Und dann, wenn das eben nicht geklappt hat, schwanger zu werden, dann wird sie mit der Ärztin gemeinsam nach Ursachen suchen.
Ja, und ihr ahnt es schon, dass wir auf den unerfüllten Kinderwunsch in Extrafolgen natürlich noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht können wir jetzt sofort einen wichtigen Unterschied klären, nämlich den zwischen Infertilität und Sterilität.
Sterilität, das bezeichnet die Problematik, dass man nicht schwanger wird, also gar nicht. Und Infertilität ist, wenn man zwar schwanger werden kann, aber diese Schwangerschaft immer wieder vorzeitig enden.
Also Mandy, man würde wirklich, wenn man jetzt 30 ist und es ein Jahr lang probiert hat und es hat nicht geklappt, dann würde man wirklich schon von Sterilität sprechen?
Ja, also wenn diese Frau dann noch nie schwanger gewesen wäre, dann würde man primäre Sterilität sagen. Und ja, Medizinerinnen lieben das alles zu kategorisieren, ne? Und da gibt es eine Einteilung nach 6 oder nach 12 Monaten, dann würde man davon sprechen, genau.
Und jetzt würde ich aber nochmal auf was zurückkommen, was du vorhin erwähnt hast, nämlich dieses Anti-Müller-Hormon, ja? Womit man ja schon so ein bisschen bestimmen kann, was man noch für eine ovarielle Reserve sozusagen übrig hat. Und ich habe irgendwie gelesen, vielleicht kannst du was dazu sagen, Mandy, dass es so Startups gibt, die diesen Wert bestimmen und dann irgendwie einem sozusagen Druck machen, je nachdem wie dieser Test ausfällt, dass man doch vielleicht mit dem Schwangerwerden etwas schneller beginnen sollte.
Ja, da kann man sich irgendwie so eine Fertilitätscheck-Pakete kaufen und da ist das AMH auch Bestandteil davon. Das ist schwierig, weil also auf der einen Seite ja, es ist ein super Wert, um das mal so wegweisend einzuschätzen, aber da gibt es auch schöne Studien dazu, die haben die Wertigkeit von diesem Biomarker AMH bei Frauen untersucht, die jetzt überhaupt noch nicht schwanger werden wollten. Und haben dann eben geguckt, ob wenn man ein niedriges AMH hat, das wäre sozusagen nicht ganz so perfekt für die Fertilität, als wenn das AMH höher wäre. Und dann haben sie das an 750 Frauen untersucht. Diese Frauen wurden dann danach schwanger und es wurde eben geguckt, wie schnell das mit dem Schwangerwerden geklappt hat. Und da kam raus, dass die Frauen mit einem niedrigeren AMH keine verminderte Schwangerschaftsrate hatten.
Das heißt also, dass das eigentlich ja nichts damit zu tun hat, ob die Eizellen selbst fruchtbar sind, sondern nur vielleicht, wie viele Eizellen eben, also wie viel Zeit ich noch habe, den Kinderwunsch aufzuschieben.
Ja, man könnte das so sagen, aber man würde das vorsichtig interpretieren. Also man würde jetzt sagen, wenn das AMH sehr niedrig ist und ich bin 30 Jahre alt, dann könnte das heißen, dass ich nicht mehr ewig Zeit habe, dass ich zum Beispiel mir überlegen muss, biografisch will ich innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre schwanger werden und nicht erst mit 40 zum Beispiel. Und wenn das AMH sehr hoch ist, was eben günstiges Zeichen wäre für Fertilität, dann könnte man sagen, okay, von der Betrachtungsweise meiner Eizellen wäre das okay, dass ich mich jetzt nicht in den nächsten 2, 3 Jahren entscheide, Kinder zu bekommen, sondern wahrscheinlich klappt es später auch noch, wenn nicht noch Kofaktoren dazukommen.
Also Kritikerinnen sagen ja, dass dieser AMH-Test das ganze Schwangerwerden auch irgendwie ein bisschen pathologisiert, ne? Aber andererseits möchten wir ja alle immer kompetenter werden und das tun wir ja dank dir auch, Mandy. Aber nochmal für Laien, gibt es denn jetzt auch ohne AMH-Test eigentlich ein ideales Alter zum Schwangerwerden? Und jetzt mal ganz ehrlich, ist unsere imaginäre Frau mit Anfang 30 nicht streng genommen schon viel zu alt dafür?
Nein, also mit Anfang 30 ist sie nicht so alt, nur um hier mal auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Also da haben wir gleich noch einen Gap gefunden für Frauen und Männer, wie eine Studie untersucht hat. Und zwar das Zeitfenster zwischen biologisch idealem und sozial idealem Zeitpunkt Kinder zu bekommen. Und es ist ja bei Frauen kürzer, dieses Zeitfenster. Also wir haben, wenn wir den biologisch und sozial idealen Zeitpunkt finden, nur eine kurze Zeitspanne, wenn überhaupt. Und bei Männern ist da eine sehr lange Zeitspanne möglich, weil Männer eben auch bis ins hohe Alter Kinder erzeugen können.
Mandy, wenn wir jetzt auf die Frauen gucken, was ist denn da das biologisch beste Zeitfenster?
Das biologisch Beste wäre, also wenn wir jetzt die Fehlgeburtrate und die biologische Möglichkeit, schwanger zu werden, betrachten, dann wäre das ideale Zeitfenster zwischen 20 und 30. Und in diesem Zeitfenster nochmal zwischen 20 und 25 Jahren ist die Rate an Fehlgeburten geringer und die Rate, schwanger zu werden, sehr hoch. So, das ist jetzt das biologische Zeitfenster und das biografische, das ist bei jeder anders. Aber sagen wir mal Ausbildung, Beruf, Karriere, Studium, wie auch immer, da ist es zwischen 20 und 25 jetzt nicht so passend, ne? Deswegen muss man das halt so gegeneinander legen und sich dann überlegen, wann treffen sich diese zwei Punkte in meinem Leben und könnte das zum Beispiel mit, ja, spätestens 30 so sein oder nicht. Aber zwischen 20 und 25 schwanger werden, da hat man dann halt relativ wenig Zeit mit sich selbst verbracht, bevor man Kinder bekommen hat, oder?
Ja, das ist schon ziemlich früh.
Also ich habe in der Zeit damals wirklich überhaupt gar nicht ans Kinderkriegen gedacht, 0,0.
Ja, und Frau kann in den meisten Fällen problemlos auch deutlich später schwanger werden.
Wie hoch ist denn dann jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass unsere imaginäre Frau, die ja Anfang 30 ist, schnell schwanger wird? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
Ja, da gibt es die interessante Zahl der Fekundabilität und die bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft pro Zyklus in Prozent. Und da liegen wir je nach Alter auch, aber bei 25-30%.
Okay, damit hat sie ja eine mehr als realistische Chance, würde ich sagen.
Genau, die Wahrscheinlichkeit, in den ersten 3 bis 6 Zyklen ohne Verhütung schwanger zu werden, ist enorm hoch. Also kumulativ insgesamt 80%.
Also wow, das ist ja wirklich hoch. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass wenn ich nicht innerhalb von, sagen wir mal, 6 Zyklen schwanger werde, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es dann doch noch klappt, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also die schwanger werden, werden halt innerhalb der ersten 6 Zyklen schwanger. Und wenn es dann nach 6 Monaten zum Beispiel jetzt ungefähr, ja, nicht geklappt hat, dann kann es auch noch klappen. Natürlich gibt es auch immer wieder diese Fälle, wo es dann 3 Jahre nicht geklappt hat und dann klappt. Aber es ist halt deutlich unwahrscheinlicher. Und wisst ihr übrigens, was der wirksamste Fertilitätsbooster ist?
Ja, ausreichend Schlaf, viel Bewegung, gesunde Ernährung, Schnarch.
Nee, der wirksamste Fertilitätsbooster ist viel, viel Sex. Und zwar möglichst immer und ja, mit denselben Personen.
Meinst du jetzt, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man die fruchtbaren Tage erwischt?
Ja, nicht nur, sondern Studien sagen auch, dass viel Sex zu so einer Art Desensibilisierung zwischen den Beteiligten führt, weil eben doch sehr viel genetisches Material ausgetauscht wird. Ja? Und das führt bei den Immunsystemen zu Akzeptanz. Also man gewöhnt sich dann genetisch aneinander. Und diese dann potenziell befruchtete Eizelle ist ja fremdes Genmaterial und die wird dann weniger wahrscheinlich abgestoßen. Also das heißt, viel Sex hilft erstmal, um die Fertilität zu erhöhen. Und interessanterweise hilft auch Sex spätestens oder mindestens alle 2 Tage am besten zum Schwangerwerden. Man könnte ja eigentlich meinen, Abstinenz würde helfen, die Spermien so zu boosten.
Also die dann so wie bei der Formel 1 schon mit aufheulenden Motoren am Startpunkt stehen, vor dem Startschuss.
Völlig ausgehungert.
Ja. Mhm, genau, so und dann vor dem Eisprung Sex oder am Eisprung Sex. Und dann kommen diese ja, frisch gebildeten, tollen Superspermien. Aber das ist nicht so. Die beste Methode ist, also immer zu Sex zu haben, also oder sehr oft. Also das ist sowieso gut, auch für die Vorbereitung und Bindung, bevor man dann Eltern wird, weil das wird dann schon hart genug. Ja,
ja Mandy, also klingt total einleuchtend. Und wenn man weiß, dass Spermien bis zu 5 Tage im Körper einer Person mit Uterus überleben können, dann ergibt es ja durchaus Sinn, vielleicht schon ein paar Tage vor dem Eisprung anzufangen. Denn vielleicht gibt es ja diesen einen superzähen Einzelkämpfer, der sich gegen alle anderen durchsetzt und halt 5 Tage aushält, bis die Zelle vorbeikommt.
Hast du auch ein paar zu Hause von, oder?
Übrigens, wir haben ganz vergessen, noch eine Frage zu klären von euch auch, liebe HörerInnen. Wie lange dauert es denn eigentlich im Schnitt nach Beenden der Kontrazeption, also der Verhütung, vielleicht auch der hormonellen Verhütung, bis eine Schwangerschaft eintritt?
Ja, kommt auf die Verhütung drauf an. Ne? Also bei Kondom logischerweise braucht man gar keine Pause. Aber bei der Pille, da gibt es die Postpill-Amenorrhoe. Also dass man eben keine regelmäßigen Zyklen erstmal bekommt, nachdem man die Pille absetzt. Das kann unter Umständen Monate dauern. Bis zu einem Jahr ist dann normal, bis eben wieder ein normaler Zyklus eintritt, ein regelmäßiger. Und so ist es eben. Das kommt drauf an, wann wieder regelmäßig Zyklen da sind.
Aber das macht es dann nur ein bisschen schwerer, den Eisprung zu bestimmen. Schwanger werden kann man dann doch trotzdem, auch bei unregelmäßigem Zyklus.
Ja, kann man auch. Aber bei dieser Postpillen-Amenorrhoe, da finden dann unter Umständen auch keine Eisprünge statt.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie »Ich schwöre, ich fick dein Leben«.
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Wenn wir nochmal über den Zeitpunkt reden, an dem man Sex hat zur Empfängnis, ist es eigentlich möglich, Mandy? Das ist ja etwas, was auch eine Hörerin uns gefragt hat und was man immer mal wieder so geraunt hört. Ist es möglich, das Geschlecht des potenziellen Babys über den Zeugungszeitpunkt zu bestimmen? Mandy, gibt es da irgendwas Evidenzbasiertes?
Da heißt es ja immer wieder, eine Befruchtung 2 Tage vor dem Eisprung ergibt ein Mädchen und Sex am Eisprung ergibt ein Junge. Esther, du hast ja auch 3 Jungs. Wie hast du das gemacht?
Mandy, ich erinnere dich, du hast auch 3 Jungs. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
Okay, na gut. Gibst uns keine Insider-Tipps. Ne? aber da ist tatsächlich was Wahres dran, also an diesem Zeitpunkt Sex zu haben im Zyklus in Bezug auf den Eisprung. Und zwar wurden da Spermien untersucht. Und ihr wisst ja, dass die Geschlechtsbestimmung eben durch das Spermium passiert. Ja? Also da ist sozusagen der fehlende Baustein drinne, um das Geschlecht des zukünftigen Kindes zu bestimmen. Also das X- oder das Y-Chromosom. Und Spermien, die ein X-Chromosom haben, also weibliche Kinder produzieren, die sind schwerer, weil sie mehr genetisches Material tragen und dadurch langsamer, aber leben länger. Und die Spermien, die ein Y-Chromosom tragen, die sind schneller, haben weniger genetisches Material und leben dafür kürzer. Aber deswegen ergibt es schon Sinn, also in Bezug auf den Eisprung sich zu überlegen, wann man Sex hat, wenn man es denn überhaupt beeinflussen möchte. Es ist jetzt nicht perfekt beeinflussbar, aber es hat schon seine Rationale.
Das heißt also, die Einzelkämpfer, von denen vorhin schon mal die Rede war, das sind dann meistens die Spermien mit dem weiblichen Genmaterial.
Ja, genau. Das sind dann in Wirklichkeit Einzelkämpferinnen.
Ah ja.
Aber Leute, habt ihr Lust auf ein kleines Quiz?
Na, immer.
Ja, super.
Ihr seid ganz begeistert, ich sehe schon. Und zwar habe ich ein paar Fragen mitgebracht, ganz interessante. Und zwar Dinge, die ich im Rahmen von Fertilität gefunden habe, die man sich kaufen oder anschaffen kann oder die man tun kann. Und ja, ich sage dir einfach und ihr ratet, ob es diese Dinge wirklich gibt. Als erstes Fertilily aus Silikon. Sieht aus wie eine kleine Menstruationstasse, aber mit einem langen Silikonschwanz. Und muss man sich in die Vagina stecken vor den Gebärmuttereingang, um das Sperma dort zu halten. Gibt's oder gibt's nicht? Was meint ihr?
Ja, der Name also, klingt schlüssig. Der Name klingt, als hätte sich den tatsächlich jemand überlegt, Fertilily.
Gibt's bestimmt, aber ob das funktioniert?
Das glaube ich auch
Mandy,
nicht.
Mandy, klär uns auf.
Gibt es und Studien dazu habe ich nicht gefunden, aber fand ich sehr interessant, so ein kleines Ding, was man sich dann da eben so als mechanistischer Gedanke eben in die Vagina steckt. Dann Push-It Activator Spray. Und zwar ein Spray, das man sich also unter die Zunge spritzen kann mit allen B-Vitaminen. Und da soll man 2 Stöße morgens und abends, 20 Minuten vor der Mahlzeit, reinspritzen. Gibt's oder gibt's nicht?
Na, das gibt's bestimmt, aber wobei soll das denn helfen?
Genau, weil Vitamin B halt die Fertilität anstoßen kann. Und da sind wir schon, also ja, es gibt es, dieses Push-It-Activator-Spray mit Vitamin-B-Komplexen, die man natürlich auch über die Nahrung zu sich nehmen kann und die man nicht in so einem Spray unbedingt braucht. Sehr schön, auch das richtig. Dann das dritte, ein Fertility-Saliva-Test-Mini-Mikroskop.
So als Schlüsselanhänger oder wie muss ich
also
mir das
vorstellen? Also ist das ein Speicheltest oder
ja,
was?
Ja, da muss man seinen Speichel raufmachen, steht da. Und dann könnte man sein Progesteron aus dem Speichel dort selber mikroskopieren. Das ist relativ bizarr, sieht es aus, wie so ein kleiner Lippenstift. Und da guckt man da so durch und ist auch eine kleine Lampe dran und sieht seinen getrockneten Speichel.
Quatsch, das kann doch nicht funktionieren. Das gibt's nicht.
Ja, und vor allem, was fange ich dann mit der Information an?
Ja, also es gibt es, Fertility Saliva Test Mini Mikroskop, völlig bizarr. Da machst du eben deine Spucke rauf und die macht dann so Muster angeblich und dann kannst du gucken, ob du fertil bist oder nicht. Also nichts gegen Tests aus dem Speichel, die sind sicherlich Teil der Zukunft, aber nicht mit so einem Mini Mikroskop von irgendwie Amazon. Völlig merkwürdig. Dann meint ihr, es gibt ein Besamungskit für zu Hause, wo man eben so eine
auch Mann genannt?
Ich verstehe. Sehr gut. Nee, aber da gibt es so eine Spritze, wo man das Sperma reintun kann und das kann man sich dann in die Vagina spritzen. Kann also, man das kaufen?
Das gibt es auf jeden Fall.
Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Ja? Ich kenne auch Leute, die sowas benutzt haben.
Okay, ja, gibt es. Fand ich auch sehr interessant. Das kann man natürlich, da gibt es natürlich Evidenz dafür, wenn man das richtig macht, dann kann man damit eben den Sex ersetzen und eben das Sperma in die Spritze tun und dann eben in die Vagina spritzen zu den bestimmten Tagen, das hilft, genau. Ihr kennt euch aus, dann gibt es, meint ihr, Conceive Plus Fertilitätsgleitmittel, also Gleitgel, was dafür verkauft wird, um die Schwangerschaftsrate zu erhöhen.
So eine Art Fliegenfänger, Klebstoff, der dann die Spermien mehr so innerhalb der
Vagina weiterlenkt.
Ja, so eine Art.
Ja, es wird nicht so beschrieben, wie das gemacht wird. Es wird so ein bisschen gesagt, ja, das hält dann die Spermien länger frisch so. Benutzt dieses Gleitgel.
Gibt's, würde ich sagen.
Ja, Genau, Conceive Plus wird es wird auch so verkauft. Mhm. Das finde ich bizarr, weil es natürlich nicht hilft, schwanger zu werden, aber es hilft natürlich, Sex zu haben, was ja die Grundvoraussetzung jetzt erstmal ist. So, dann meint ihr, es gibt Mascuprotesto-Tabletten für Männer, die Testosteron angeblich enthalten, Maca und Ginseng.
Das ist dann so eine Art Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, genau. Mhm.
Also meine Erfahrung jetzt aus diesem Quiz ist, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, genau. Ja, man kann sich also Tabletten kaufen mit Testosteron und Maca und Ginseng. Das finde ich interessant.
Aber die soll dann der Mann nehmen?
Die muss dann der Mann nehmen, genau, nicht die Frau aus Versehen. Und das würde auch die Fertilität erhöhen, steht dann dort. Okay, sehr schön. Dann als letztes Herbal Gel aus Ingwer, Ginseng, Johannisbrot und Maca.
Was ist eigentlich Maca?
Maca ist eine peruanische Wurzel, die in den Anden gewonnen wird und nachweislich entzündungshemmend wirkt und dadurch die Fertilität erhöhen kann.
Also ich habe jetzt gelernt, also wie Anna gerade schon gesagt hat, also auf dem Markt gibt es nichts, was es nicht gibt. Und ich glaube, speziell auf dem Markt der Zusatzstoffe oder der Ernährungsergänzungsmittel, da kann man einiges pulverisieren und untermischen, was glücksversprechend ist.
Aber was mir jetzt irgendwie so auffällt bei diesen ganzen Sachen, das ist ja einfach irre, wie man versucht mit der, man muss es ja einfach sagen, Verzweiflung von vielen Paaren, ja, wo es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, daraus ein Geschäft zu machen, ja, und einfach weiß, man greift nach jedem Strohhalm, mhm, und verkauft deswegen irgendwie abstruses Zeug und irre teure Sachen, nur um eben diese Verzweiflung auszunutzen und damit dann ein Geschäft zu machen. Ja. Oder wie seht ihr das?
Mhm. Absolut. Ja,
es gibt noch Fertilitäts-Yoga, Bluetooth-Thermometer. Es ist ein Riesenmarkt voll mit Aberglaube und wirklich schwieriges Feld, finde ich.
Aber jetzt gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich jetzt nicht einfach von irgendeiner abstrusen Quelle bei Amazon bestellen kann, sondern die es tatsächlich auch in der Apotheke gibt, ja, mhm, die irgendwie versprechen, dass sie eben die Chancen, schwanger zu, mhm, werden, erhöhen. Mandy, was würdest du denn wirklich jetzt aus deiner Sicht empfehlen, was man nehmen kann, um eben sinnvollerweise das Schwangerwerden zu unterstützen oder den Körper darauf vorzubereiten, ein Kind zu bekommen?
Mhm. Also genau, dieses Nahrungsergänzungsmittel, das ist nochmal ein ganz eigener Markt. Da könnten wir locker ein, zwei Folgen extra dazu aufnehmen. Und jetzt so kurz gefasst, gibt es eben Nahrungsergänzungsmittel einzeln, zum Beispiel Selen, Zink, auch Ginseng, Maca, Vitamine, verschiedene Omega-3-Fettsäuren und so. Und dann gibt es Präparate, die das alles zusammenfassen, wo man nur ein Präparat nehmen muss, wo das alles so kombiniert zusammen ist. Und das ist relativ teuer meistens auch. Kann man so ungefähr sagen, eine Tablette 1 Euro meistens so. Und man muss sich halt bei diesen ganzen Sachen fragen, wie viel isst man selber und was isst man selber? Und isst man zum Beispiel viel Obst und Gemüse, dann braucht man meistens Vitamine nicht zu substituieren, weil man die dann in ausreichender Menge hat. Und Vitamine kann man zum Beispiel auch überdosieren. Und wenn man jetzt aber sich mangelernährt oder weiß, man ernährt sich sehr einseitig oder man isst vegan, vegetarisch, da gibt es ja ganz verschiedene Herausforderungen auch, dann ergibt es schon Sinn, sich mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln auseinanderzusetzen. Und womit ich mich dann auseinandersetzen würde, wären eben Selen und Zink. Das ist beides evidenzbasiert so, dass es zum Beispiel die Geschwindigkeit für das Eintreten der Schwangerschaft erhöht. Und also die Vitamine, mit denen würde ich mich auch auseinandersetzen, ob ich Vitamine ausreichend zu mir nehme. Die B-Vitamine D, C und E auch. Und ja, dann würde ich mich, insgesamt würde ich mich einfach mit diesem Thema mal beschäftigen.
Was habt ihr denn genommen? Habt ihr zum Beispiel Folsäure genommen, als ihr schwanger werden wolltet?
Oh ja, Folsäure habe ich genommen. Das war immer schon so ein kleiner Schritt in der Apotheke, dass klar war, okay, jetzt ist es offiziell, vielleicht werde ich wirklich bald schwanger. Wobei Folsäure natürlich für die Fertilität irrelevant ist, aber nützlich ist für das spätere Baby. Mandy, kannst du noch mal erklären, warum?
Weil dann, wenn man Folsäure nimmt, dann treten Neuralrohrdefekte an dem späteren Baby weniger häufig auf. Also das sind einfach schwere Fehlbildungen am Rücken. Und wenn man seinen Folsäurespiegel anhebt, dann tritt es gemindert auf.
Und Mandy, was ist denn eigentlich mit Eisen und Schilddrüse? Ich erinnere mich, dass mir meine Gynäkologin nach Bluttest gesagt hat, wenn ich keine Eisentabletten und Schilddrüsentabletten nehme, dann werde ich auch auf keinen Fall schwanger.
Ja, also das braucht man auch erst testen, wenn man ein Problem hat, nicht einfach so. Und Eisen, dann hast du vielleicht einfach einen Eisenmangel gehabt und dein Eisenwert war niedriger. Das wirkt sich jetzt nur bei sehr schweren Fällen wirklich auf die Fertilität aus. Und Schilddrüse, ja, die sollte man sowieso ab und zu mal testen. Und da gibt es so Richtwerte, dass diese Schilddrüsenwerte eine bestimmte Einstellung haben sollten. Aber der ist in den allermeisten Fällen, ist das alles ganz normal. Und man braucht es nur testen, wenn man nicht schwanger wird, wenn man es ausprobiert hat und es ging nicht.
Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass man mit einem Besuch bei der Gynäkologin seines Vertrauens eigentlich ganz gut gerüstet ist, weil die einem dann schon auf den Weg mitgeben wird, was man eigentlich braucht und was man nehmen kann und was überflüssig ist.
Mhm, genau.
Ein besserer Ratgeber als das Internet auf jeden Fall.
Ja, im Internet findet man halt leider viel zu viele Dinge, die potenziell nicht relevant sind.
Aber viel Geld kosten.
Genau.
Ihr habt uns auch noch gefragt, das würde mich auch echt persönlich mal interessieren, weil man hört ja immer, okay, du willst schwanger werden, jetzt musst du möglichst stressfrei und regelmäßig leben. Das ist natürlich für die meisten von uns eine totale Illusion. Also Mandy, ist es wichtig, möglichst stressfrei und tiefenentspannt zu leben, wenn man schwanger werden möchte?
Ja, da findet man häufig so Aussagen dazu, oh, der Stress, der muss weniger werden und so. Da darf man eben nicht vergessen, dass Stress eben auch positiv sein kann. Und mit Stress ist eigentlich mehr so gemeint, die Situation in der Gebärmutter und die Antioxidantien in unserem Körper, also das, was dann auch wirklich biochemisch ankommt von Stress. Also was uns krank macht und zum Beispiel dann eben den Zyklus verändert und unregelmäßige Zyklen produziert. Aber da muss man schon ein extrem stressiges Leben haben, dass der Zyklus wirklich unregelmäßig wird. Das schafft man nicht so einfach.
Eine weitere Frage war noch, ob ich direkt nach dem Sex in die Kerze oder in den Kopfstand gehen soll. Ob das wirklich hilft, die Spermien in die richtige Richtung zu lenken oder ist es Quatsch?
Das ist eine sehr interessante Frage und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, Studien dazu zu finden. Ich weiß jetzt auch, was Kerze in Yogasprache heißt, nämlich Savangasana. Und ich habe keine Studie gefunden, die jetzt so ganz eindimensional Kerze nach dem Sex, ja, nein, schwanger werden, höhere Rate untersucht hat. Aber es gibt eine interessante Studie von einer niederländischen Forscherin, Van Rijswijk. Die hat also nach Insemination untersucht, wenn man 15 Minuten liegen bleibt, ob das dann eine höhere Rate an Schwangerschaft ergibt oder wenn man gleich sofort aufsteht nach Insemination. Also wenn einem zum Eisprung eben das Sperma in die Gebärmutter gespritzt wird, was tut man danach idealerweise? Und da kam raus, dass die Frauen, die 15 Minuten gelegen haben, eben nicht erhöht schwanger wurden. Und die Frauen, die gleich aufgestanden sind, sogar ein bisschen besser schwanger wurden. Das wurde in der Studie so erklärt, dass man sagte, ja, wir stellen uns das so mechanistisch eindimensional vor. Das Sperma geht einfach geradeaus zum Uterus, aber das macht es auch schon ganz alleine, bewegt sich ja ganz gut. Und der Uterus hilft auch noch mit, das Sperma in die richtige Richtung zu lenken.
Mandy, wenn du sagst, der Uterus hilft damit, kommt da auch der Orgasmus ins Spiel?
Ja, genau, das passt sehr gut zusammen. Und zwar zieht sich ja beim Orgasmus die Gebärmutter wellenförmig zusammen und diese Wellen helfen eben auch, um Sperma in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise das Sperma aus dem Vagina-Gewölbe, nennt man das hinten in der Vagina, raus so, sowieso anzusaugen. So, ja? Also Orgasmen sind gut für Schwangerwerden.
Okay, danke Mandy. Ich habe das Gefühl, heute echt viel gelernt zu haben.
Ich auch. Wisst ihr übrigens, was mich so ein ganz kleines bisschen verrückt macht? Also viele Formulierungen, wenn es um Schwangerwerden geht. Wenn man sich da mal in den Netzforen umschaut, dann findet man ganz viele Gruppen, die heißen so etwa Hebelschwestern 2022 und so. Und das finde ich immer ein bisschen zum Fremdschämen. Bin ich jetzt gemein oder geht's euch ähnlich?
Ja, ich finde das auch irgendwie schwierig. Die heißen dann, wir setzen was an oder üben fürs Baby. Aber ich kann es vielleicht insofern nachvollziehen, als dass man ja oft diesen Kinderwunsch jetzt nicht allen in seiner Umgebung mitteilt, weil man nicht unter Druck gesetzt werden will, aber vielleicht doch sich mit irgendwem austauschen will. Und das geht vielleicht anonym im Netz ein bisschen leichter, als es allen in seiner Umgebung zu offenbaren.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es total spannend, dass unsere imaginäre Frau jetzt beschlossen hat, schwanger zu werden, oder? Ich habe fast das Gefühl, wir haben damit den richtigen Meilenstein erreicht heute im Gyncast.
Ja, aber wir wissen ja auch noch gar nicht sicher, ob es auf Anhieb geklappt hat bei ihr.
Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern bei all dem, was sie hier im Gyncast schon erleiden musste.
Ja, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, hier unsere Mitbringsel-Aktion. Also hier mal reingreifen, da sind so kleine Tüten drin.
Der Adventskalender. Beutel.
Ja, sieht ein bisschen aus wie Adventssäckchen, das stimmt,
aber
passend
zur
Jahreszeit.
Aber es ist eine Menstruationstasse drin, Mandy,
und
danke.
Ich habe noch eine kleine Tablette drin, übersieht man fast. Mandy,
ich auch.
Klär uns auf.
Eine Folsäure-Tablette und ich habe hier rote Flüssigkeit, diesmal ohne Alkohol, weil Folgefertilität, roten Tee und den tun wir jetzt in die Menstruationstassen rein. Esther, komm her, ich gieße dir da den Tee rein.
Warum hast du uns jetzt den Tee mitgebracht, Mandy?
Ja, zum Entspannen ein bisschen. Ich glaube, es lohnt sich auch bei dem Thema einfach locker zu bleiben, Tee zu trinken und zu vertrauen.
Okay, also ich bin schon total entspannt und trotzdem trinke ich jetzt noch mal so einen kleinen Schluck Tee und bin in Erwartung des Effekts. Moment.
Prost, Leute.
Ach ja, Prost erst noch mal. Also auf unsere 35. Folge.
Ja. Also wir entspannen uns beim Thema Kinderwunsch und Fertilität und trinken ab und zu mal einen Tee zwischendurch und machen uns nicht zu viel Stress.
Das ist ein schönes Schlusswort, Mandy. Danke dir für deine Zeit und danke auch unserem feinfühligen Aufnahmeleiter Markus.
Und wenn ihr nicht bei Instagram seid, dann legt endlich einen Account an, nur um uns zu folgen. Wir haben da demnächst ein bisschen was vor. Ansonsten schreibt uns gerne an gyncast@tagesspiegel.de.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.